NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Heckmann. Das sind unsere Themen. Schwerer Tsunami trifft indonesische Küste. CDU und Grüne unterzeichnen Koalitionsvertrag in Hessen. Onlinehandel bringt Weihnachtsgeschäft stärkere Umsätze. Prognosen sehen EU-Wirtschaftswachstum zurückgehen. Verdächtige nach Drohnenalarm am Flughafen Gatwick wieder auf freiem Fuß. Haushaltssperre in den USA legt Teile des Regierungsapparates lahm. Letzter Held des Warschauer Ghettos in Israel gestorben. Kaiser Akihito verabschiedet sich mit Geburtstagsrede vom japanischen Volk und der Rückblick auf die Sportereignisse heute. Verheerender Tsunami an der indonesischen Küste. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde des Landes kamen durch die Flutwelle mindestens 222 Menschen ums Leben. Mehr als 800 weitere wurden verletzt. Der Tsunami traf gestern am späten Abend ohne Vorwarnung mehrere Küstengebiete der Inseln Java und Sumatra. Wie unsere Korrespondentin Lena Bodewein berichtet, waren auch Touristenregionen betroffen. Auslöser des Tsunami war vermutlich ein Unterwasser-Erdrutsch nach einem Vulkanausbruch.
Ein Samstagabend in einer Küstenstadt auf Java. Viele Touristen sind hier. Eine große Firma hat ihre Belegschaft zu einer Betriebsfeier eingeladen. Dabei spielt auch die Rockband 17. Der letzte Mitschnitt des Auftritts klingt so. Eine Flutwelle überspült die Bühne von hinten. Panik bricht aus, dann reißt die Aufnahme ab. Bassist und Manager der Band sind tot. Weitere Bandmitglieder werden vermisst. Auch viele Zuschauer wurden getötet, von der Welle fortgerissen. Sie sind verletzt oder vermisst. Am Tag danach versuchen die Rettungskräfte auf den Inseln Java und Sumatra auf beiden Seiten der Sundastraße zu den verwüsteten Gebieten vorzudringen, wo hunderte Häuser zerstört, Hotelanlagen beschädigt, Autos und Schiffe fortgerissen wurden.
Wir versuchen, die Zugangsstraßen freizuräumen, da so viel Schutt in der vergangenen Nacht dorthin gespült wurde. Wir müssen sie unbedingt räumen.
So Nana Sukmana, Leiter der örtlichen Katastrophenschutzbehörde. Viele Gebiete können die Helfer noch nicht erreichen. Darum fürchten die Behörden, dass die Opferzahlen noch weiter steigen werden.
Unter den Opfern sind viele Einwohner, die hier Strände und Läden für die Besucher betreiben. Und auch von denen sind viele gestorben.
Viele Touristen kommen in die Strandorte, die gerade bei Bewohnern der indonesischen Hauptstadt Jakarta beliebt sind. Von hier aus fahren auch Ausflugsboote los, die den legendären Vulkan Krakatoa besuchen wollen und sein Kind, die Vulkaninsel Anak Krakatoa, Kind des Krakatoa. Das entstand, nachdem die Mutter 1883 bei einem verheerenden Ausbruch verschwand und die Flutwellen damals 36.000 Menschen töteten. Seit Juni ist der kleine Krakatoa immer wieder ausgebrochen. Die Eruption gestern Abend hat zu einem unterseeischen Erdrutsch geführt. Dadurch entstand der Tsunami und die Flutwelle wurde wohl noch durch den Vollmond verstärkt. Nur 25 Minuten nach dem Vulkanausbruch traf sie auf die Küsten von Sumatra und Java. Wegen dieser schnellen Abfolge der Ereignisse konnten Warnungen die Bewohner nicht erreichen. Heute warnt die Militärpolizei vor weiteren Flutwellen. Die Bewohner sollen die Strände meiden, denn der Vulkan ist nach wie vor aktiv und könnte weitere Tsunamis auslösen. Das Ganze erinnert auf fatale Weise an den Tsunami von 2004. Es ist Weihnachten, es ist wieder Indonesien. Damals starben mehr als 230.000 Menschen in Indonesien und Thailand. Die vielen Inseln des Archipels, 18.000 Stück sind es, liegen auf dem Pazifischen Feuerring, einer Region mit besonders starker tektonischer Aktivität. Dieser Tsunami von gestern Abend ist der letzte in einer ganzen Reihe von Naturkatastrophen, die Indonesien in diesem Jahr heimgesucht haben. Die Erdbeben auf der Insel Lombok im Sommer mit Hunderten von Toten, das Beben und der Tsunami auf Sulawesi mit Tausenden von Toten im September.
Lena Bodewein berichtete, der schwere Tsunami an der indonesischen Küste hat auch beliebte Urlaubsregionen getroffen. Das Auswärtige Amt in Berlin spricht auf seiner Internetseite von einer noch unübersichtlichen Informationslage. Andreas Reuter berichtet.
Bisher gebe es keine Hinweise auf betroffene Deutsche, heißt es in einer vom Auswärtigen Amt verbreiteten Nachricht auf Twitter. Die deutsche Botschaft in Indonesien bemühe sich, darüber schnellstmöglich Gewissheit zu erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schrieb in einem Kondolenztelegramm, die Nachrichten von dem verheerenden Tsunami erfüllten ihn mit tiefer Trauer. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach dem indonesischen Präsidenten ihr Beileid aus. Außenminister Heiko Maas schrieb auf Twitter von Schrecken und großer Trauer angesichts des Tsunamis. Das Krisenreaktionszentrum im Auswärtigen Amt wies darauf hin, dass in der betroffenen Region zurzeit nur eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten bestünden. Per Twitter forderte es Reisende auf, örtliche Medien zu verfolgen und den Anweisungen von örtlichen Sicherheitskräften zu folgen.
Mehr Geld für Schulen und den sozialen Wohnungsbau, das sind nur zwei Punkte im neuen hessischen Koalitionsvertrag. Der CDU-Landesausschuss sowie die Grünen-Mitgliederversammlung hatten ihn gestern Abend abgesegnet. Heute Mittag wurde er in Wiesbaden unterzeichnet. Von dort berichtet Nikolaus Buschlüter.
Trotz des feierlichen Moments war vielen Gesichtern von CDU und Grünen bei der Unterzeichnung die Müdigkeit deutlich anzumerken. 4 Wochen lang hatten sie miteinander um den Koalitionsvertrag gerungen und sich beeilt, offene Punkte nicht noch unter den häuslichen Weihnachtsbaum mitzunehmen. Der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir von den Grünen zeigte sich auch darüber erleichtert.
Auch danke an unsere Familien, die im Jahr 2018 ziemlich wenig von uns gesehen haben.
CDU-Parteichef Volker Bouffier betonte, dass die Neuauflage von Schwarz-Grün die Erfüllung des Wählerwillens sei. Die Union hatte bei der Landtagswahl vor 2 Monaten stark verloren, die Grünen kräftig hinzugewonnen. Es gehe nicht darum, so der alte und vermutlich auch neue Ministerpräsident Bouffier, wie stark welche Seite in dem neuen Bündnis nun sei.
Viel wichtiger ist, das ist ein Vertrag, der gut ist für unser Land. Das ist es. Wir sind nicht hier, um uns zu berühmen. Wir sind unterschiedliche Parteien, das wird so bleiben. Aber wir haben eine Verantwortung. Und die Verantwortung ist das Entscheidende.
Diese Verantwortung hängt jedoch am seidenen Faden. Denn im neuen Landtag, der sich am 18. Januar konstituiert, haben CDU und Grüne zusammen nur noch eine Stimme Mehrheit. Spannend könnte es also gleich schon zu Beginn bei der Wahl des Ministerpräsidenten werden. Der grüne Landesvorsitzende Kai Klose ist aber zuversichtlich.
Nein, ich zittere nicht. Alle Fraktionsmitglieder wissen, worauf sie sich einlassen. Sie haben eine riesen Rückendeckung durch die jeweiligen Parteien erfahren. Deshalb habe ich überhaupt keine Zweifel, dass alle Stimmen der Koalition am 18. Januar da sein werden.
Der neue schwarz-grüne Koalitionsvertrag sieht unter anderem Investitionen in Bildung und in innere Sicherheit vor. So sollen 1.000 neue Polizistenstellen in Hessen geschaffen und der Ganztagsschulbereich ausgebaut werden. Für die Digitalisierung wollen CDU und Grüne in den nächsten 5 Jahren 1 Milliarde Euro bereitstellen. Dazu wird eigens ein Digitalministerium geschaffen. Die Zahl der grünen Ministerposten im neuen Kabinett erhöht sich aufgrund des guten grünen Wahlergebnisses von 2 auf 4. Ungeklärt blieb jedoch bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages erneut, welche Minister die CDU in die neue Landesregierung schicken wird. Volker Bouffier will sich mit dieser Entscheidung Zeit lassen.
Das ist eine Art des Führens, die ich bevorzuge. Ich spreche mit den Menschen, nicht über die Menschen, und dazu braucht es auch einen Moment Zeit. Und wir werden das alles rechtzeitig machen. Jetzt ist erstmal Weihnachten.
Pünktlich zur Konstituierung, so Volker Bouffier, sollen die Ministernamen feststehen.
Wie lief 2018 und was ist in 2019 zu erwarten? Bilanzen und Prognosen gibt es in diesen letzten Tagen des Jahres viele. Für die Wirtschaft in Deutschland war es insgesamt ein gutes Jahr. Doch gerade die exportorientierten Unternehmen fürchten mit Blick auf 2019 die Folgen des Brexits und den Handelsstreit mit den USA. Andreas Meyer-Feist blickt von Brüssel aus auf die wirtschaftliche Lage und Entwicklung in der EU.
Es sind die europäischen Worte des Jahres, Stärke und Schwäche.
Die Europäische Union ist stark genug,
versicherte Angela Merkel 2018. Unvergessen Jean-Claude Junckers Satz über die Starken, die Schwachen ziehen sollen.
Wichtig ist, dass Deutschland, die Bundesregierung, die Kanzlerin bereit bleibt, den Karren zu ziehen. Aber alleine kann sie den Karren auch nicht ziehen.
Stärke und Schwäche ungleich verteilt. Das macht den Karren Europa anfällig für wirtschaftliche Motorschäden, auch 2019. Das Wachstum wird sich im nächsten Jahr abschwächen. Tendenz weiter fallend im Jahr 2020. Das ist die Brüsseler Vorhersage. Deutschland geht es noch am besten. Kaum Wirtschaftswachstum hat Italien zu erwarten. Nach dem Brexit die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU. Möglicherweise ein Risiko für alle, warnt EU-Kommissar Günther Oettinger.
Das könnte die Bonität der gesamten Eurozone gefährden.
Ein Grund: zu hohe Staatsschulden, die Abhängigkeit von den Finanzmärkten und damit eine potenzielle Gefahr, trotz aller Gegenmaßnahmen in Brüssel.
Wir haben also heute eine Lage in den Finanzmärkten, die ist weit seriöser, als sie noch vor 10 Jahren war.
Deshalb auch weniger Crash-Gefahren, sagt Günther Oettinger. Trotzdem schlägt die Stimmung um von heiter auf wolkig, auch wenn Italien jetzt Besserung gelobt hat. Ein Grund für den grünen EU-Finanzpolitiker Sven Giegold: mehr und mehr wirtschaftlicher Protektionismus weltweit. Einer fängt an, in diesem Jahr die USA, andere ziehen nach. Strafzölle schaukeln sich gegenseitig hoch.
Ich habe keine Glaskugel, ich weiß nur eins, dabei maßvoll vorzugehen, damit das nicht eskalierend wird. Aber die Gefahr besteht natürlich bei dieser Politik, die uns Herr Trump hier liefert.
Darunter leidet vor allem die europäische Exportwirtschaft. Zweiter Grund: das Hin und Her um Großbritannien. Für den CDU-Europapolitiker Elmar Brok ist klar, wenn es keinen geregelten EU-Austritt geben sollte,
dann bleibt nur Hard Brexit. Dann geht das Fallbeil herunter am 29. März 0 Uhr. Aber dann knallt es wirklich und es wird uns alles viel kosten.
Wichtige Lieferketten würden unterbrochen. Eine Gefahr für Lebensmittelindustrie, Maschinen und Autobauer in ganz Europa. Noch eine Unsicherheit gibt es: die Lastenverteilung im Euroraum. Sie soll langfristig neu geordnet werden. Noch fehlt aber eine klare Perspektive, warnt der Internationale Währungsfonds IWF in Washington. In Deutschland fällt das alles noch kaum auf, denn hier sieht es gut aus. Zu gut für alle, die weniger kommod dastehen. So wie die Lage in Deutschland ist, der Haushaltsüberschuss wird die von der EU vorgegebene Grenze weiter übersteigen, warnte der zuständige französische Kommissar Pierre Moscovici. Das gefährdet die Stabilität, wenn Deutschland den Überschuss nicht für Investitionen nutzt, vor allem in Bildung und Arbeitnehmer. Deutschland hat schon einiges getan, aber noch nicht genug. Das Exportland Deutschland soll den Außenhandelsüberschuss abbauen, hatte auch Donald Trump 2018 mehr als einmal gefordert. Der Internationale Währungsfonds sieht noch eine Gefahr. In Deutschland, aber auch anderswo in Europa, könnten in den Ballungsräumen Immobilienblasen entstehen und finanzielle Anfälligkeiten, falls die Preise 2019 um bis zu 30% einbrechen sollten. Eine Belastung für das europäische Finanzsystem. Es kann aber auch ganz anders kommen. Bis dahin heißt die Devise in Europa: nur nicht verunsichern lassen.
Es hätte besser laufen können. Das ist die erste Bilanz des Einzelhandels im Norden zum Weihnachtsgeschäft. Vor allem Bekleidungs- und Schuhgeschäfte blieben wegen des milden Winters bisher auf ihrer Winterware sitzen, meldet etwa der Handelsverband Niedersachsen-Bremen. Zwar hat der Gesamtumsatz in diesem November und Dezember laut Prognose des HDE, des Hauptverbandes des deutschen Einzelhandels, die 100 Milliarden Euro-Marke überschritten in Deutschland. Doch das vor allem aufgrund des Onlinehandels. Melanie Stinn zieht für das Weihnachtsgeschäft 2018 Bilanz.
Gutscheine, Events, Spielzeug und Klamotten. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young sind das in diesem Jahr die beliebtesten Weihnachtsgeschenke. Im Durchschnitt geben die Verbraucher dafür rund 470 Euro aus. Für Kai Falk vom Handelsverband Deutschland HDE könnte es aber noch ein bisschen mehr sein.
Wir sehen, dass wir in diesem Jahr ein bisher ruhiges Weihnachtsgeschäft hatten. Insbesondere in den Innenstädten, sagen unsere Händler, haben die Frequenzen im Vergleich zu Vorjahr noch einmal nachgelassen.
Nach Schätzungen des HDE wird das Weihnachtsgeschäft im Vergleich zum Vorjahr in diesem Jahr ein Plus von 2% verbuchen. Der Zuwachs wäre damit geringer als in den Jahren davor. Und das könnte laut Falk wiederum daran liegen, dass die Verbraucher ein wenig verunsichert sind.
Es gibt halt Faktoren wie die Diskussion um den Brexit zum Beispiel, die doch zu einer Verunsicherung auch führen können bei den Verbrauchern, dass sie eben sagen: lass uns doch etwas mehr sparen und weniger Geld ausgeben im Weihnachtsgeschäft.
Das, was sie ausgeben, investieren die meisten, wie auch in den vergangenen Jahren, hauptsächlich im Onlinehandel. Hier wächst das Geschäft um 10%. Am erfolgreichsten sind aber die Alleskönner unter den Händlern.
Hier sind die Unternehmen und Betriebe am zufriedensten, die auf allen Kanälen ihre Kunden erreichen. Das heißt also, also im Ladengeschäft, aber auch mit einem eigenen Online-Shop. Dieses miteinander zu verknüpfen zum Multi-Channel-Handel ist das Erfolgskonzept für die Zukunft.
Noch bis in den Januar hinein dauert das Weihnachtsgeschäft übrigens. Bis dahin werden Geschenke umgetauscht, Gutscheine eingelöst und Geldgeschenke ausgegeben. Deswegen ist es auch schwer, das Geschäft jetzt schon zu bilanzieren. Und im Übrigen, noch sind es ja auch noch ein paar Stunden bis Heiligabend.
So kurz vor Heiligabend, und das zeigt auch diese Woche schon, wird es noch einmal deutlich anziehen, das Geschäft, vor allen Dingen, weil die Last-Minute-Shopper dann in die Läden stürmen oder auch die Festtagstafel vorbereitet wird.
Und vielleicht sorgen ja genau diese Last-Minute-Shopper noch für ein bisschen Euphorie unter den stationären Händlern.
Morgen um 14 Uhr ist Schluss. Auch wenn es die Menschen in den Adventswochen zu Scharen in die adventlich geschmückten Innenstädte zieht, Profiteur des Weihnachtsgeschäftes ist der Onlinehandel. Ein Kommentar dazu von Jenny Roth.
Wie schafft der Weihnachtsmann das eigentlich? All diese Kinder beschenken in nur einer Nacht? Das habe ich mich oft gefragt, als ich selbst noch ein Kind war. Heute weiß ich, dieses Märchen vom nimmermüden Weihnachtsmann ist auf Schweiß gebaut, auf Elternschweiß. In überfüllten Innenstädten und überhitzten Spielzeugläden. Aber in den letzten Jahren auch und vor allem auf Paketzustellerschweiß. Es ist tatsächlich Wahnsinn, was sich rund um Weihnachten mittlerweile in den Paketzentren des Landes abspielt. Seit Jahren wächst das Weihnachtsgeschäft der Onlinehändler. Alleine 2018 werden die Umsätze um knapp 10% steigen. Davon geht zumindest der Handelsverband Deutschland aus. Jeder, der sich an einem Adventswochenende schon mal durch eine überfüllte Fußgängerzone gequetscht hat und, der Verzweiflung nahe, feststellen musste, dass das unbedingt gewünschte, sagen wir, Videospiel in einfach jedem Geschäft ausverkauft ist, kann dem Gedanken ans Online-Shopping wohl durchaus etwas abgewinnen. Entspannt vor dem Rechner, aus einem schier unerschöpflichen Angebot auswählen, anklicken und dann nichts anderes tun als warten. Doch irgendwie mischt sich in die Freude am digitalen Konsumrausch mittlerweile doch so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Denn wir ahnen, so einfach ist es nicht. Seit Jahren streiken zum Beispiel die Angestellten bei Amazon ausgerechnet in der Weihnachtszeit, um auf schlechte Arbeitsbedingungen hinzuweisen. Und die Post, Hermes, UPS und Co. stellen zwar speziell für die Weihnachtstage zusätzliches Personal ein, zehntausende Zusteller fehlen aber derzeit auf dem Markt. Und so kommt es, dass die weihnachtliche Paketflut kaum zu bewältigen ist. Mitarbeiter ächzen unter der Arbeitslast und schieben Überstunden bis tief in die Nacht. Ohnehin stehen die Verhältnisse, zum Beispiel bei Deutschlands größtem Paketzulieferer DHL, immer wieder in der Kritik. Gewerkschaften bemängeln ein großes Gehaltsgefälle zwischen Zustellern der Post AG und denen der Tochter DHL. Dazu kommt, bei so gut wie allen großen Firmen, ein fast unüberschaubares Geflecht aus Subunternehmen, die Aufträge wiederum an Sub-Subunternehmen vergeben. Für die Beschäftigten am Ende dieser Kette sind die Zustände besonders prekär. Immer wieder gibt es Fälle, in denen nicht mal der Mindestlohn gezahlt wird und nicht wenige verlieren ihren schlecht bezahlten Job nach den Weihnachtstagen gleich wieder. So war das mit den Weihnachtswichteln wohl eigentlich nicht gedacht. Verstehen Sie mich nicht falsch. Auch im stationären Handel läuft vieles schief. Das haben zuletzt die Probleme der großen Warenhausketten Karstadt und Kaufhof eindrucksvoll belegt, die jetzt gemeinsam versuchen, einen Weg aus der Krise zu finden. Der Einzelhandel muss flexibler werden, sein Angebot und die Beratung besser und schneller an die Kundenwünsche anpassen und den Vorteil noch deutlich stärker ausspielen, dass man Waren hier tatsächlich anfassen und ausprobieren kann. Aber wir sollten uns klar machen, dass Online-Shopping seinen Preis hat. Für unsere Innenstädte und die Menschen, die dafür sorgen, dass die Pakete uns auch erreichen. Mehr als 100 Milliarden Euro werden die Deutschen wohl dieses Jahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das sind 2% mehr als im Vorjahr. Fast jeder Fünfte will sich sogar verschulden, um alle Weihnachtswünsche zu erfüllen. Süßer die Kassen, die klingeln, als zur Weihnachtszeit, schrieb jüngst ein Kollege. Und vielleicht ist auch das Teil des Problems. Ein, zwei Päckchen weniger unterm Baum, vielleicht wäre das keine schlechte Idee. Jetzt muss das nur noch jemand meinem Kind beibringen. Vielleicht könnte das ja dann dieser ominöse Weihnachtsmann übernehmen.
Ein Kommentar von Jenny Roth war das. Die Drohnenstöraktionen am englischen Flughafen Gatwick bleiben rätselhaft. Ein festgenommenes Paar hatte nach jüngsten Erkenntnissen der Ermittler doch nichts mit dem Fall zu tun. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Gegen das am Freitagabend festgenommene Paar gebe es keine Verdachtsgründe mehr, erklärte die Polizei in Sussex nach ihrer Freilassung. Britische Zeitungen berichten, der 47 Jahre alte Fensterbauer aus Crawley sei zwar ein Drohnenenthusiast, aber für die Zeit, als Drohnen den Flugbetrieb über Gatwick stoppten, habe er ein hieb- und stichfestes Alibi. Er sei von morgens bis spätabends auf einer Baustelle gewesen, um zusammen mit Kollegen Fenster einzubauen. Und seine Frau habe sich nie mit Drohnen beschäftigt. Damit geht die Suche nach den Tätern von Neuem los und die Gefahr, dass es erneut zu Unterbrechungen des Flugverkehrs kommen könnte. Seit gestern läuft der Betrieb in Gatwick normal. Flugzeuge können ungestört starten und landen. Der britische Verkehrsminister, der Verteidigungsminister und der Innenminister wollen morgen mit Experten beraten, wie man die Airports in Zukunft besser vor Drohnenflügen schützen kann.
Besinnlich ist die politische Stimmung in Washington derzeit nicht. Ein Streit hat die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise lahmgelegt. Ein sogenannter Shutdown, ausgerechnet zu Weihnachten. Die Demokraten haben die Zeit auf ihrer Seite. Von Januar an besitzen sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus und haben dann die Möglichkeit, Gesetzentwürfe des mehrheitlich republikanischen Senats zu blockieren. Otto Landwehr erzählt aus Washington mehr.
Die meisten Senatoren sind am gestrigen Abend nach Hause gefahren, werden auch nicht mehr vor Weihnachten nach Washington zurückkommen. Die Verhandlungen über einen Kompromiss, über ein Haushaltsgesetz, in dem auch Geld für eine Mauer zu Mexiko vorhanden ist, sind gescheitert. Damit bleibt es vorläufig beim sogenannten Government Shutdown. Behörden bleiben geschlossen, Mitarbeiter müssen im unbezahlten Urlaub bleiben oder auf ihre Gehälter warten. Die nächste reguläre Sitzung des Senats ist am Donnerstag. Sollte bis dahin ein Kompromiss auf dem Tisch liegen, werden die Senatoren zur Abstimmung anreisen, sonst nicht. Theoretisch könnte auf einer Sondersitzung an Heiligabend, an der nur wenige Senatoren teilnehmen, eine Last-Minute-Einigung gefunden werden. Das gilt aber als höchst unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass der Regierungsstillstand noch mehrere Tage, eventuell bis über den Jahreswechsel, andauert. Beide Seiten zeigen sich hart. Die Republikaner wollen 5 Milliarden Dollar im Haushalt für den Bau einer Mauer zu Mexiko. Die Demokraten sind strikt dagegen und zeigen sich geschlossen.
Politischen Ärger gibt es in Washington derzeit auch in der US-Verteidigungspolitik. Im Streit um den von US-Präsident Trump angekündigten Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan erklärte nicht nur Verteidigungsminister Mattis seinen Rücktritt, auch der US-Sondergesandte für die globale Anti-ES-Koalition McGurk entschied, sein Amt vorzeitig zu verlassen. Im US-Verteidigungsministerium steht nun offenbar die Nachfolge fest. Vorerst, heißt es, soll der bisherige Vize-Verteidigungsminister Shanahan das Amt übernehmen, und zwar bereits zum 1. Januar. Er war einer der wenigen, die nach der Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto 1943 fliehen konnten. Simcha Rotem, nun ist der jüdische Widerstandskämpfer in Israel gestorben. Israels Premier Netanyahu würdigt ihn heute als Vorkämpfer für die Menschlichkeit. Frank Ludwig aus Tel Aviv.
Simcha Rotem war hier in Israel ein Nationalheld. Er gehörte zu jener Handvoll von Frauen und Männern, die gegen alle Erfolgsaussichten den Aufstand im Warschauer Ghetto vom April 1943 vorbereiteten und anführten. Ein heroisches Aufbäumen gegen die begonnene Liquidierung des Ghettos und die Transporte in die Todeslager. In Polen geboren und 15-jährig von den Deutschen ins Warschauer Ghetto deportiert, erwarb sich Rotem dort einen legendären Ruf als Kämpfer im Untergrund. Nur Minuten bevor deutsche SS-Einheiten die letzten Stellungen des Ghetto-Widerstandes eroberten, gelang ihm mit 80 anderen Überlebenden durch die Kanalisation die Flucht aus dem Ghetto. Rotem hielt sich danach in der polnischen Hauptstadt versteckt, war dort im Widerstand aktiv und nahm ein Jahr später am Warschauer Aufstand teil. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wanderte er nach Israel aus. Seine Geschichte und die Geschichte des Ghettoaufstandes werden für immer im Gedächtnis unseres Volkes bleiben, so Israels Regierungschef Netanyahu, nachdem bekannt wurde, dass Simcha Rotem am Abend in einem Krankenhaus in Jerusalem verstorben ist.
In Japan beginnt im Frühjahr eine neue Zeitrechnung. Kronprinz Naruhito wird am 1. Mai neuer Kaiser von Japan. Sein Vater, Kaiser Akihito, will im April abdanken. Als erster japanischer Monarch seit mehr als 2 Jahrhunderten. Anlässlich seines heutigen 85. Geburtstages verabschiedete sich Akihito bereits mit einer emotionalen Ansprache von seinen Untertanen. Martin Fritz erzählt aus Tokio mehr.
Dreimal zeigte sich Kaiser Akihito mit Kaiserin Michiko und seiner Familie auf dem Palastbalkon und winkte. Jedes Mal wurde der Tenno stürmisch gefeiert. Das Hofamt zählte über 75.000 Besucher, so viele wie noch nie, denn dies war sein letzter öffentlicher Geburtstagsgruß vor der Abdankung Ende April. Aber der Andrang zeigte auch die große Zuneigung der Japaner zu ihrem greisen Monarchen. Mein Gefühl der Dankbarkeit für ihn ist so stark, dass ich schreien könnte, sagte eine ältere Frau bewegt. Ich war oft gerührt davon, dass er als allererstes immer ans Volk denkt, gestand eine junge Mutter. Auch in Akihitos kurzer Ansprache war diese Wärme zu spüren. Ich freue mich sehr, dass ich von so vielen Menschen gefeiert werde. Bald beginnt das neue Jahr. Dazu wünsche ich Ihnen Gesundheit und Glück. Vor der Geburtstagsfeier hatte Akihito eine nachdenkliche Bilanz seiner fast 30-jährigen Amtszeit gezogen. Nach dem verlorenen Weltkrieg wurde die Rolle des Kaisers von einem gottgleichen Herrscher auf ein Symbol des Staates zurechtgestutzt. Darin sah Akihito die Gefahr, dass das Kaiserhaus überflüssig werden könnte. Im Gegensatz zu dem unnahbaren Kriegskaiser Hirohito bemühte sich sein Sohn Akihito daher um möglichst große Nähe zu den einfachen Menschen. Zum Beispiel suchte er zusammen mit seiner Frau Michiko immer wieder Opfer von Naturkatastrophen auf. Vor der Presse formulierte Akihito sein Mitgefühl erneut. Die Katastrophen der letzten 30 Jahre haben viele Leben gekostet und unzählige Menschen betroffen. Ich habe keine Worte für die tiefe Trauer, die ich bei diesem Gedanken spüre. Akihito ging auch auf sein anderes Anliegen ein, nämlich die Erinnerung an den verlorenen Weltkrieg wachzuhalten. Dafür hatte das Kaiser-Ehepaar in fast 30 Jahren viele Kriegsschauplätze in Asien besucht und die Kriegsfolgen für die Menschen bedauert. Damit leistete der Kaiser weit mehr für die Versöhnung mit den von Japan eroberten Ländern als die japanischen Politiker. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die zahllosen Menschenleben nicht vergessen, die im Zweiten Weltkrieg verloren gingen, und dass Frieden und Wohlstand des Nachkriegsjapans auf den vielfachen Entbehrungen und unermüdlichen Anstrengungen des japanischen Volkes aufbauten. Es tröstet mich sehr, dass meine Amtszeit ohne Krieg in Japan an ihr Ende kommt. Die Tränen erstickte Stimme verriet die Sorge des Kaisers, dass Japan wieder Krieg führen könnte. Den in der Verfassung verankerten Pazifismus hatte Akihito immer wieder angemahnt, obwohl ihm politische Aussagen verboten sind. Sein Anliegen zeigte sich auch im Namen Heisei für seine fast beendete Amtszeit. Heisei bedeutet Frieden überall.
Martin Fritz berichtete aus Tokio. Weihnachtsgeschenke suchen auf den letzten Drücker. Unter den Last-Last-Minute-Weihnachtsshoppern könnten morgen die ein oder anderen Fußball-Bundesligaspieler sein. Michael Augustin.
Ja, genau. Ein Spiel läuft nämlich noch. Zum Beispiel in Hoffenheim und in Mainz könnten noch einige Spätentschlossene morgen Weihnachtsgeschenke kaufen. Zwischen Hoffenheim und Mainz ist Pause. Es steht 1:1. Stefan Kersthold.
Das ist allerbeste Fußballunterhaltung so kurz vor Weihnachten. Nach 45 Minuten plus Nachspielzeit steht es hier 1:1 in der Hoffenheimer Arena. Die frühe Führung für den Gastgeber bereits in der 11. Minute. Kerim Demir bei mit dem 1:0 aus 12 Metern. Posch lupfte auf Zuber auf der rechten Seite. Der mit der flachen Hereingabe in die Mitte. Demir bei drehte sich noch um seine Gegenspieler Jibamin und traf dann aus 12 Metern rechts unten ins Eck zum 1:0. Die Führung hatte aber nur 5 Minuten Bestand. Dann traf schon der FSV Mainz 05. Fünfter Saisontreffer für den Stürmer Mateta. Flanke kam von der rechten Seite. Wurde von Kevin Vogt, einer von 7 Neuen in der Startelf von Julian Nagelsmann, schlampig abgewehrt. Bell war dazwischen, legte ab auf Mateta und der traf aus kurzer Distanz zum 1:1. Dann traf Mateta nochmal kurz vor der Pause, stand aber bei der Vorarbeit von Quaison knapp im Abseits. Deswegen steht es hier nach 45 Minuten 1:1.
Und das erste Spiel des Tages hat der VfL Wolfsburg gewonnen mit 3:2 beim FC Augsburg, auch dank Siegtorschütze Yannick Gerhardt. Und der liegt mit seiner Mannschaft jetzt schon auf dem 5. Tabellenplatz.
Wir sollten immer noch bescheiden sein. Natürlich hat man jetzt gesehen, die letzten 6 Spiele, wozu die Mannschaft im Stand ist. Und das soll natürlich die Devise sein. Aber es hört sich blöd an, aber trotzdem sollten wir von Spiel zu Spiel denken, weil die Konkurrenz auch sehr gut ist momentan in Deutschland. Und natürlich, wenn am Ende Europa bei rausspringt, dann würde ich das auch unterschreiben.
Bayer Leverkusen hat 4 seiner vergangenen 5 Spiele gewonnen, gestern ja gegen Berlin, und trotzdem seinen Trainer entlassen. Heiko Herrlich muss gehen. Peter Bosch wird sein Nachfolger. Und Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler liefert die Begründung für diesen merkwürdigen Trainerwechsel.
Man muss nicht immer nach Niederlagen jetzt reagieren. Wir haben ihn geschützt, auch lange Zeit.
weil wir die Hoffnung hatten, dass wir vernünftig die Kurve bekommen. Aber leider war die Tendenz trotz der Siege jetzt am Ende so, dass die Entwicklung nicht so war, wie wir uns alle das vorgestellt haben. Und mussten jetzt leider so handeln und jetzt geht es im neuen Jahr nochmal von vorne los.
Mit dem Niederländer Peter Bosch, der in der vergangenen Saison bei Borussia Dortmund entlassen worden war. In der zweiten Bundesliga hat der HSV sein erstes Spiel unter Trainer Wolf verloren, 1:3 bei Holstein Kiel. Union Berlin hat seine erste Saisonniederlage kassiert, 0:3 in Aue, und außerdem gewann Paderborn gegen Darmstadt mit 6:2. Duisburg verlor gegen Dresden mit 1:3. An der Tabellenspitze ist es eng, der HSV hat 37 Punkte, vor Köln 36 Punkte, Dritter der FC St. Pauli. Mit 34 Punkten.
Das war's vom Sport mit Michael Augustin. Soweit auch das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Mein Name ist Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.